Also aus meiner Sicht ist die Equity Story ein strategisches Narrativ. Es ist eine in sich geschlossene Erzählung, wie das Unternehmen dasteht, warum wir das tun, was wir tun, wie wir das tun und warum das auch für die Zukunft erfolgreich ist. Wir sind Marktführer, das wird jeder Unternehmer von sich behaupten, ist ein Klassiker in jedem IPO-Prozess. Das muss ich natürlich in dem Moment auch ein Stück weit belegen können.
Das sind dann die Banken, die immer die Fragen stellen.
Wir das ist so.
Die Details.
Das ist so. Diese Fragen gibt es natürlich und viele davon sind auch berechtigt. Nehmt irgendwas mit, was greifbar ist, was man anfassen kann. Das ist wichtig, um einfach mal zu zeigen, was ihr da eigentlich macht. Ja, es gibt immer wieder Klassiker. Also ich habe noch keinen IPO gehabt, wo nicht in der Öffentlichkeit irgendetwas Negatives diskutiert wurde. Nicht, dass man die Risiken am Ende überbetont, aber dazu neigen natürlich Berater. Das ist etwas, was man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss.
Gut, wenn du sagst Betonung von Risiken, da fühle ich mich natürlich als Anwalt direkt angesprochen.
So ist es.
Und das ist ja auch unser Teil bei dem Projekt, auch insbesondere die Prospekterstellung. Ja. In der Regel, ich sag mal, der Beipackzettel für den Aktionär, ob ich investiere oder nicht.
Das ist ein Drahtseilakt, aber die unternehmerische Entscheidung und die Richtigkeit, dass man überzeugt ist von seinen unternehmerischen Entscheidungen, das wird nie aus dem Mittelpunkt rücken. Du siehst, das, was wir da uns ausgedacht haben, funktioniert. Das, was wir dir da dargestellt haben, ist erstmal valide. Wir bewegen uns auf den richtigen Weg. Das ist für mich das Wichtige. Überraschungen gibt's immer und überall.
Ja, zum Glück, ja. Langweilig, wenn jeder alles schon vorher weiß. Herzlich willkommen zum ersten Eintrag in unser Kapitalmarkt-Logbuch. Mein Name ist Carsten Peter. In unserem Podcast, ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Rödl und der Quirin Privatbank, sprechen wir nicht über, sondern aus Transaktionen und laden euch herzlich ein, uns einmal im Monat auf einer Expedition rund um den Kapitalmarkt zu begleiten. Wir diskutieren mit spannenden Gästen Themen wie Börsengänge, Kapitalmarktfinanzierung, Übernahmen und alles rund um den Kapitalmarkt. Umso mehr freuen wir uns über unseren ersten Gast, Uwe Bürgershausen, ein sehr erfahrener Kapitalmarkt-CFO, der in seinem Werdegang bereits 3 Unternehmen an die Börse geführt hat, von Aleo Solar, Derby Cycle und die SLM Solutions. Heute stellt er sich unseren Fragen an meiner Seite, Tobias Reiter, Rechtsanwalt und Partner bei Rödl. Wir sind sehr gespannt, um zu erfahren, wie deine Erfahrungen aus den 3 Transaktionen sind. Herzlich willkommen, lieber Uwe.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht gehen wir direkt in medias res. Wir haben ja gerade gesagt, du hast 3 IPOs schon begleitet in deiner Historie. Vielleicht kannst du uns einfach mal mitnehmen da auf die Reise. Hat sich da bei den Transaktionen was verändert? Was hat sich verändert und wie ist deine Sicht aus den 3 Transaktionen?
Ja, sehr gerne. Also erstmal waren das 3 Transaktionen, die eins gemeinsam hatten. Sie haben alle im Prime Standard der deutschen Börse stattgefunden. Das heißt, da gibt es gewisse Gemeinsamkeiten und gleichzeitig gibt es sehr viele Unterschiede. Das eine ist ein Konsumgüterprodukt gewesen, Derby Cycle, Fahrräder. Aleo Solar waren Solarzellen, damals ein absoluter Boom mit Solarmodulen und Solarsystemen. Und SLM Solutions mit 3D-Druck ist natürlich nochmal ganz was anderes, Maschinenbau. Und gleichzeitig haben wir da auch noch einen amerikanischen Fokus mit reingebracht über die Transaktion, dass wir auch in den USA vermarkten konnten. Das war sehr spannend. So gesehen sind alle 3 Transaktionen sehr unterschiedlich. Man sieht das auch sehr gut. Wir sind jetzt hier nicht in meinem Büro, aber im Hintergrund habe ich bei mir zu Hause immer die ganzen Bibeln stehen zu den einzelnen Transaktionen, die sind mit der Zeit immer dicker geworden. Das lässt sich feststellen und zeigt einfach, dass die Compliance-Anforderungen, dass die Anforderungen an die Dokumentation, an das, was man berichten muss, das, was man vorbereiten muss, Forecasts und so weiter, dass das immer mehr wird und dass man da eben sehr viel mehr dokumentieren muss. Ich glaube, das ist das, was sich da wirklich niederschlägt. Die Anforderungen sind einfach mit der Zeit höher geworden.
Mhm. Aber jetzt dickere Bibeln, ist klar, vom Prozess her, kannst du sagen, dass du da Änderungen wahrgenommen hast, irgendwie, dass es auch komplizierter geworden ist oder sind Dinge, die am Anfang gar nicht stattgefunden haben, die da dazugekommen sind, jetzt mal unabhängig davon, dass Compliance-Anforderungen mehr geworden sind und die Bibeln dicker geworden sind, dann die Rechtsanwälte und WPs mehr verdient haben.
Ja, es ist schon anders geworden, denn die Anforderungen sind gestiegen auch an das, was man tatsächlich als Prognosen abgibt, das, was man über das Geschäftsmodell zu berichten weiß. Das hat sich stark verändert. Die Investoren sind da aus meiner Sicht kritischer geworden. Umso mehr muss man darauf achten, dass man die Geschäftsmodelle sauber darstellt, dass man als CFO, bin ja nun mal immer als Finanzvorstand in solchen Transaktionen beteiligt gewesen, dass man da die Übersetzung zwischen Zahlen und Unternehmensstrategie auch hinbekommt. Das ist zunehmend wichtiger geworden. Das unterscheidet sich. Die Investoren sind kritischer geworden. Die Investoren sehen IPOs zunehmend auch so, dass man genau hinschaut, was man da macht, was genau das Geschäftsmodell ist. Es gab sicherlich auch Transaktionen, bei denen Investoren enttäuscht wurden. Das schlägt sich sofort darin nieder, dass man umso mehr erklären muss.
Ja, vielen Dank und auch herzlich willkommen von meiner Seite, Uwe. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Du hattest ja jetzt gerade schon ausgeführt, dass gerade auch die Prozesse länger dauern. Wenn ich jetzt CFO bin, was muss ich mir vorstellen? Wie lange, mit welchem Zeitraum muss ich rechnen, dass ich meine IPO-Readiness hinbekomme?
Man sagt, dass das immer 6 bis 18 Monate dauern kann und dass man sich diese Zeit auch nehmen sollte. Es ist ein bisschen witzig, dass ich das gerade sage, weil nach 3 IPOs muss ich sagen, den dritten, den habe ich in deutlich kürzerer Zeit vorbereitet. Das lag aber auch daran, dass wir sehr viel Vorarbeiten schon geleistet hatten. Deswegen bin auch ich der Meinung, diese 6 bis 18 Monate, je nachdem, wie das Geschäft strukturiert ist, wie weit man auch schon ist, die muss man einkalkulieren, um da sauber durchzukommen und das sauber vorzubereiten. Erfahrung hilft, ja, das kann ich sagen. Wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, dann gehen bestimmte Sachen auch schneller und müssen nicht mehr ganz so diskutiert werden, aber die Zeit sollte man sich da.
Und was sind so die wesentlichen Punkte, dass man sagt, jetzt bin ich IPO-ready?
Also der kritische Pfad für solche IPO-Vorbereitungen ist am Anfang sicherlich das Thema Reporting, gerade wenn man auf IFRS umstellen muss. Ja. Da muss man sich Zeit für nehmen. Das ist ein aufwendiger Prozess, da muss man sehr viel machen. Dann den Prospekt erstellen, das ist natürlich etwas, was sehr viel Zeit kostet, wo man eigentlich alles niederschreibt, was das Unternehmen ausmacht und entsprechend auch eine Basis legt für das, was man später sagen kann auf den Roadshows. Entsprechend muss man hier eine gewisse Sorgfalt auch an den Tag legen und alles das reinbringen, was man am Ende sagen möchte. Dann ist es natürlich wichtig, dass man die internen Governance-Strukturen, also sprich Unternehmensführung, so aufsetzt, dass sie auch wirklich IPO-tauglich sind und für den Kapitalmarkt tauglich sind. Und das Allerwichtigste ist aus meiner Sicht Equity Story. Ja, ich muss mir natürlich Gedanken machen, wie will ich eigentlich dieses Unternehmen positionieren? Was will ich den Investoren erzählen? Wie genau kann ich die Zahlen, die das Unternehmen liefert, in eine Geschäftsstrategie übersetzen und umgekehrt? Das ist absolut wichtig. Was für die Wirtschaftsprüfer natürlich entscheidend ist, ist dieses Thema Auditierbarkeit, Revisionssicherheit. Alles, was ich da von mir gebe, muss natürlich auch entsprechend prüf- und belegbar sein und vom Wirtschaftsprüfer abgesegnet sein.
Du hast jetzt gesagt 6 bis 18 Monate. Das ist ja eine breite Spanne. Man hört dann immer, ja, ich habe, wenn man mit Unternehmern spricht, das ist der Prozess und es dauert so lange. Und das ist wahrscheinlich ein Thema, was viele davon vorab hält, einen Börsengang zu machen. Wie siehst du denn die Entwicklungen in Deutschland, wenn man jetzt mal, dein erster Börsengang ist ja noch nicht so weit vom neuen Markt damals entfernt gewesen. Da waren ja gefühlt jede Woche IPOs. Jetzt haben wir jedes Jahr irgendwie 3 Transaktionen. Wie siehst du, die Entwicklungen im Markt, die hier in Deutschland gerade stattfinden, weil es ja doch in anderen Ländern zumindest teilweise deutlich mehr Transaktionen gibt als jetzt hier im deutschen Markt?
Ja, da muss man einmal sehen, dass natürlich der Markt immer auf so etwas reagiert wie Zinsniveau und Volatilität. Das sind sehr gesamtwirtschaftliche Faktoren, die da reinspielen. Viel wichtiger ist aus meiner Sicht, dass wir hier in Deutschland aus meiner Sicht immer noch einen Kapitalmarkt haben, der nicht so entwickelt ist wie in anderen Ländern. Die USA sind dann natürlich absoluter Vorreiter. Wenn ich viel Risikokapital habe, wenn ich viel Investoren habe, die den IPO auch als Exit-Route ganz klar sehen, dann und der Kapitalmarkt darauf vorbereitet ist, dann kann ich einfach auch mehr solche Transaktionen machen. Da haben wir sicherlich einen gewissen Nachholbedarf. Ich selbst habe da mal mit einem Wirtschaftsminister zusammengesessen, lange her, Und wir haben, daraus ist letztendlich das Scale-Segment hervorgegangen. Da muss viel mehr passieren, da müssen mehr Erleichterungen her, das muss einfacher sein, in Deutschland diese Route zu gehen. Dann werden wir auch wieder mehr Transaktionen sehen. Und insgesamt müssen wir natürlich auch konstatieren, viele Geschäftsmodelle sind so, dass sie eher in den USA platziert werden. Deswegen hatten wir damals bei SLM Solutions auch diese US-Aktivitäten mit reingenommen, damit wir da eben das Investoreninteresse mit adressieren können.
Das heißt, wir freuen uns alle über die Aktienrente hoffentlich irgendwann
das
mal.
Das ist sicherlich ein erster Schritt. Da müssen aber noch viel mehr folgen.
Gut, und unter dem Hintergrund auch, dass du gesagt hast, ist es aktuell schon ein bisschen schwieriger, die Situation. Was würdest du denn heute Entscheidern von Aktiengesellschaften oder Unternehmen raten, die vielleicht überlegen, an die Börse zu gehen? Ist es der richtige Weg? Was muss ich bedenken? Wie ist da deine Sicht in der heutigen Zeit?
Ich muss mir auf jeden Fall klar machen, als Unternehmensgründer und auch als Management bin ich IPO-fähig. Dazu gehört das, was ich vorhin schon aufgezählt hatte, Reporting-Strukturen und so weiter. Das kann man sehr gut abhaken. Aus meiner Sicht ist das Allerwichtigste, dass man sich klar ist, was ist meine Equity-Story? Kann ich das bei Investoren platzieren? Ist das etwas, ist das Produkt, was ich verkaufe? Ist der Weg, wie ich es verkaufe, etwas, was Investoren interessieren wird? Dazu habe ich so ein kleines Framework entwickelt, also ein kleines Rahmenmodell. Da kann ich sehr gut abklopfen, ob ein Unternehmen da schon IPO-fähig ist. Das hilft. Darüber muss man sich vorher klar sein und das sollte man vorher abgecheckt haben. Denn alles andere ist am Ende ein Prozess, den kann man abbilden. Aber die Idee dahinter, was macht das Unternehmen aus? Wofür stehen wir? Was wollen wir erreichen? Wo soll das Geld nachher investiert werden, was man mit einem IPO einnimmt? Welche strategischen Initiativen wollen wir ergreifen? Darüber muss man sich vorher sehr gut Gedanken machen. Und wenn man das gut beantworten kann, dann gibt es auch immer einen Weg, egal wie das Börsenumfeld ist. Und dann gibt es auch einen Weg hier in Deutschland, das alles zu machen.
Genau, aber das Ergebnis sollte eigentlich immer sein, Kapital am Kapitalmarkt einzuwerben. Das ist ja...
Genau, das haben wir immer sehr in den Fokus gerückt. Also wie gesagt, ich habe 3 IPOs gemacht und da war das immer im Fokus. Auf keinen Fall glaube ich an IPOs, wo es dann heißt, wir wollen mal auscashen. Ja, solche, das wird man auch selten hören, weil das jeder Berater am Ende jedem Unternehmer mit auf den Weg geben kann. Das ist nicht das, was Investoren hören wollen, sondern es geht darum, wir wollen Geld fürs Unternehmen einsammeln, was wollen wir damit machen? Wie wollen wir das strategisch investieren? Was sind die Geschäftsfelder, in die wir investieren wollen? Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und wenn man das klar beantworten kann, dann ist die Prospekterstellung, dann ist die Umstellung auf IFRS und so weiter anstrengend und ein Projekt, aber eben auch machbar. Die ersten Fragen sind die wichtigen, die müssen sauber beantwortet sein, dann kann ich das immer schaffen.
Gut, du hast schon gesagt, wie umfangreich und wie lange auch dieser Prozess andauert. Wie hat es denn deine Sicht als CFO auf das Unternehmen geändert? Weil das sind ja schon andere Blickwinkel, die man vielleicht einnimmt. Es ist nicht mehr das Daily Business, sondern ein großes Projekt. Wie hat es dich verändert und die Sichtweise?
Für mich waren diese IPO-Erfahrungen sehr, sehr prägend, weil man hier einfach als CFO merkt, ich bin hier nicht einfach nur derjenige, der Zahlen zusammenstellt und in die Vergangenheit blickt, sondern ich bin der Übersetzer der Unternehmensstrategie für den Investor. Ich blicke in die Zukunft, ich muss immer schauen, das, was wir heute machen, wie hat sich das in den Zahlen niedergeschlagen und wie wird sich das zukünftig in den Zahlen niederschlagen. Also es ist sehr viel mehr erklären, was das Unternehmen macht. Es ist sehr viel mehr dieser Transmissionsriemen zwischen Zahlenwerk und Geschäftsmodell, als das bei einem normalen CFO ohne Börsennotierung der Fall ist. Das kann ich so sagen. Das hat mich auch daran sehr gereizt. Also das hat mich nach dem ersten IPO auch wirklich gepackt, dass man genau diese Rolle eigentlich einnimmt und dieser Übersetzer ist.
Ja, wir wollen ja auch so ein bisschen versuchen, den Zuhörern so die Bedenken und vielleicht auch den Unternehmern die Bedenken zu nehmen, an die Börse zu gehen. Was wir auch immer wieder gerade aus dem Bereich der Familienunternehmen hören, ist, ja, ich habe eine Strategie und wenn ich mal ein bisschen, ich mache es alles langfristiger, meine Planung. Ich will mir nicht von den Investoren so viel in meine Unternehmensstrategie reinreden lassen. Gibt es denn irgendwie so jetzt aus deiner Sicht als CFO so einen Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ich fange jetzt als Unternehmen an, mich selber aus der Sicht der Investoren zu sehen? Oder wie behält man da seinen Fokus bei, dass man sich nicht zu sehr davon leiten lässt? Andererseits können das ja auch positive Impulse sein, die dann vielleicht mal von einer ganz anderen Betrachtungsweise kommen.
Ich sehe das genau so. Das war für mich immer ein positiver Impuls. Man ist das erste Mal, häufig das erste Mal gezwungen, seine Unternehmensstrategie nicht einfach nur im Kopf zu haben, sondern die auch aufzuschreiben und einem Dritten zu erklären. Und dann merkt man auch, wo man noch Lücken hat. Ich weiß, jeder Familienunternehmer, jeder Unternehmer per se wird von sich behaupten, er weiß ganz klar, was er da tut und welchen Weg er geht, welche Kunden er adressieren will und so weiter. Das stimmt auch. Allerdings ist es immer so, wenn man das Ganze mal verschriftlicht, wenn man das darstellen muss, dass man merkt, wo haben wir eigentlich noch Lücken, wo sind eigentlich noch Dinge, die ich jemandem erklären muss, wenn er hier in Geld investieren soll oder wenn er von außen einfach drauf guckt wie ein Analyst. Und das ist für mich so der Zeitpunkt immer gewesen, wenn man so die ersten Gespräche geführt hat und die ersten IPO-Pläne auf den Tisch kamen, Zeitpläne schon ausgetauscht wurden und so weiter, dass ich eigentlich dann immer noch mal unter vier Augen das Gespräch gesucht habe, wie stellst du mir jetzt deine Idee dar? Wie stellst du mir das Unternehmen dar? Ist das eigentlich etwas, was man kurz und knackig, kurz und bündig darstellen kann? Oder müssen wir da noch dran arbeiten? Das war für mich eigentlich so immer der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt beginnt für uns beide, für dich und für mich, für den Unternehmer wie für mich oder den Gesellschafter wie für mich, das Thema IPO-Vorbereitung. Und jetzt wird es so sein, dass wir, ab jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir die Strategie anders darstellen müssen, dass wir Zahlen anders übersetzen müssen und anders kommunizieren müssen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht wollen wir jetzt auch mal den Blick nochmal vertieft auf die Prozesse lenken. Es sind ja in der Regel mehrere Parteien am Tisch. Ja. Das heißt, du stemmst das ja nicht alleine als CFO, sondern hast die Berater genau an deiner Seite, eine Bank. Oder wir als Anwälte sind da ja auch beteiligt und halten uns da auch für wichtig. Aber wie ist es denn aus Sicht von einem CFO? Welche Parteien sind daneben noch beteiligt? Und wie sind die Relevanzen? Wer spielt wann im Prozess die wichtigere Rolle? Und wer prägt denn die Entscheidung des CFOs oder des Unternehmens am stärksten mit, sei es jetzt in formeller Hinsicht oder auch in informeller Hinsicht?
Zunächst mal ist ganz wichtig, dass man intern ein Team zusammenstellt, was einen in so einem Prozess wirklich voll unterstützt. Das müssen Mitarbeiter sein, denen man besonders vertraut, beziehungsweise wo man auch weiß, dass die eine Extrameile gehen. Denn machen wir uns nichts vor, so eine IPO-Vorbereitung, die ist anspruchsvoll, zeitlich anspruchsvoll. Da geht viel Freizeit auch bei drauf. Da muss man schon ein bisschen mehr als normal mitarbeiten, damit das zum Erfolg wird. Natürlich sind es formell die Vorstände und Aufsichtsräte, damit letztendlich die Investoren, die so einen Prozess ganz klar treiben. Auf der anderen Seite ist es halt eben auch sehr wichtig, die sonstigen Gruppen damit reinzunehmen. Wenn ich an die Banken denke, dann kriege ich das erste Investorenfeedback letztendlich über die Banken. Das ist sehr wichtig für mich, denn wir können uns vieles ausdenken und vieles vorstellen. Wie das beim Investor ankommt, das ist eigentlich das Entscheidende. Ja, den will ich ja überzeugen. Also muss ich auch wissen, wie meine Argumente bei dem ankommen und nicht nur das, was wir uns selber dabei ausgedacht haben. Deswegen sind die Banken da sehr wichtig. Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater sind natürlich absolut wichtig, denn ich sagte das vorhin schon, im Prospekt lege ich alles an, was ich nachher auch wirklich in der Roadshow sagen möchte. Die ganze weitere Kommunikation hängt davon ab, dass ich den Prospekt sauber aufgesetzt habe und letztendlich da schon das angelegt habe, was ich später sagen möchte. Sonst habe ich nachher rechtliche Hürden, ja, und Hindernisse und kann nicht das sagen, was ich eigentlich sagen möchte. Insofern ist das sehr wichtig, da mit den Rechtsberatern vorher gesprochen zu haben. Die Wirtschaftsprüfer sind entscheidend, nicht nur wegen der Zahlen, sondern auch wegen der ganzen Interpretation der Zahlen. und der Aussagen, die ich dabei treffe. Also ein Klassiker ist das Thema, wir sind Marktführer. Das wird jeder Unternehmer von sich behaupten. Das ist ein Klassiker in jedem IPO-Prozess. Das muss ich natürlich in dem Moment auch ein Stück weit belegen können. Und ich kriege die Rechtsberater und Wirtschaftsprüfer dazu, dann die Frage zu stellen, woran machst du das fest? Wo bist du genau Marktführer? Das ist das erste Mal, dass man dann häufig diese Frage überhaupt mal sauber beantwortet und sich Gedanken macht, haben wir Marktstudien, mit welchem Markt will ich mich überhaupt vergleichen? Das ist sehr hilfreich, denn am Ende ist das eben ein Statement, was ich sauber belegen muss, ja, damit ich das auch wirklich in der weiteren Kommunikation so behaupten kann. Ja.
Und bei Marktführer muss ich jetzt an eine gemeinsame Transaktion denken. Wir wollen ja auch so ein bisschen drüber sprechen, was kann vielleicht in so einem Prozess mal unerwartet passieren. Kannst du uns da vielleicht mal ein Beispiel nehmen, wo du sagst, das war jetzt so was völlig unerwartet irgendwie aus dem Nichts aufgetaucht kam?
Ja, es gibt immer wieder Klassiker. Also ich habe noch keinen IPO gehabt, wo nicht in der Öffentlichkeit irgendetwas Negatives diskutiert wurde. Bei den Elektrofahrrädern war es das Thema, da gibt es jetzt Unfälle, da ist mal ein Rentner verunfallt mit so einem Fahrrad und kann man das jetzt überhaupt, ist das überhaupt ein sicheres Verkehrsmittel? Bei 3D-Druck war es das Thema, dass irgendjemand natürlich auch mal eine Waffe gedruckt hat oder irgendetwas und das dann diskutiert wurde. So wird eigentlich immer irgendetwas diskutiert, auf was man sich schwer einstellen kann. Und insofern, ja, ist das einfach etwas, wo man sich nur geistig darauf vorbereiten kann und sich dann überlegen kann, wie reagiere ich auf sowas, wenn so eine Frage auch mal von einem Journalisten gestellt wird. Ich kann aber schwer einen Sprechzettel vorher machen, weil ganz ehrlich, da kommt immer irgendetwas, was unerwartet ist und was man so nicht auf dem Schirm hatte. Natürlich kann es auch immer wieder sein, so Klassiker in der IPO-Vorbereitung sind Due Diligence-Prozesse, wo man dann merkt, die Dinge sind doch noch nicht ganz so wie ursprünglich mal gedacht. Klassiker Patente. Ja, natürlich geht man vorher davon aus und es wird auch steif und fest behauptet, Patente haben wir alles, Markenrechte haben wir alle sicher. Wenn das Ganze dann in einer richtigen Due Diligence auf den Prüfstand gestellt wird, dann kann es durchaus da vorkommen, dass man da einfach nochmal nacharbeiten muss. Und dass man einfach auch sieht, okay, so will ich das im Prospekt nicht disclosen, so will ich das nicht öffentlich machen, da will ich erst an der Faktenlage noch was ändern. Und da wird es dann für den CFO auch spannend, weil da greife ich im Prinzip in fast alles nochmal ein und versuche die Fakten nochmal zu verändern, damit ich sie einfach besser und mundgerecht darstellen kann.
Ja, ich kann mich noch gut erinnern, jetzt unerwartete Dinge bei Derbycycle. Die Banken haben ja immer eine klare Vorstellung, wie so eine Roadshow funktionieren soll. Ja. Und da hatte der sehr dominante CEO da die Idee, die Investoren müssen auf die Fahrräder drauf.
Ja, und, genau.
Das war zumindest mal aus Bankensicht ein unerwarteter
Prozessschritt. Ja, das kam für euch unerwartet. Richtig,
genau.
Das kam
aber
für euch unerwartet.
Von der Logistik her war das ja alles sehr gut organisiert, dass die Fahrräder an den richtigen Standorten waren. Ja,
ja genau. Und das war auch im Nachgang war das genau die richtige Idee und genau der richtige Impuls. Ja, ich gebe zu, dass das ungewöhnlich war. Ich muss allerdings sagen, ich habe das wirklich beherzigt, auch für weitere Prozesse und für weitere IPO-Vorbereitungen, die ich mal irgendwo mitbegleitet habe. Nehmt irgendwas mit, was greifbar ist, was man anfassen kann. Das ist wichtig, um einfach mal zu zeigen, was ihr da eigentlich macht. Im Maschinenbau ist es schwer, eine ganze Maschine mitzunehmen, aber dann nehme ich eben Bauteile mit, die mit diesen Maschinen gemacht wurden. Das war super interessant, das war auch super, denn ich kann mich da eben an Family Offices wenden, die vorher schon mal solche Teile gefräst haben und denen ich dann einfach zeigen kann, guck mal, so stellen wir das her mit dieser Methode. Kannst du dran ziehen, kannst du dran brechen. Die Zugfestigkeit ist genau dieselbe und damit überzeuge ich einfach. Wenn es etwas zum Mitnehmen gibt und zum Zeigen gibt, dann sollte man das tun.
Ja, du hattest es vorher schon erwähnt, Due Diligence, ein wichtiges Thema für uns Rechtsanwälte im Prozess, um den Prospekt zu erstellen, aber auch die IFRS-Umstellung oder die Vorbereitung der Roadshow. Wie ändert sich denn da die Rolle des CFO, wenn er durch externe Faktoren dann getrieben wird, sich intern zu managen? Wie ist die mittlere Rolle gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber dem Team? Wie hast du dich verändert und deine Rolle?
Also der kapitalmarktorientierte CFO unterscheidet sich ganz deutlich von einem CFO in einem Familienunternehmen zum Beispiel. Man ist deutlich mehr Übersetzer zwischen Strategie, Zahlen, Risiko, Marktlogik. Man muss deutlich mehr das Geschäftsmodell verstanden haben. Man muss deutlich mehr kommunizieren, als das in einem familiengeführten Unternehmen der Fall ist. Und das macht die Sache spannend, herausfordernd. Aber es ist auch ein zusätzliches Arbeitsfeld. Denn es wird natürlich trotzdem erwartet, dass man die Zahlen im Griff hat, dass man die internen Prozesse trotzdem steuert, im Griff hat. Es ist also, kommt also eigentlich etwas obendrauf, was diese Erklärung des Geschäftsmodells angeht. Spannend, gleichzeitig viel Arbeit.
Wir hatten ja vorhin schon über den Einfluss von den Investoren gesprochen. Es sind ja auch jetzt, haben wir auch gelernt, eine ganze Menge Parteien an so einem Prozess beteiligt, Rechtsanwälte, WPs, Banken, teilweise noch Berater. Wie siehst du das da? Kannst du da was bezüglich des Einflusses sagen? Hast du da negative, positive Erfahrungen, vielleicht auf die Unternehmensstruktur oder so, dass sich solche Dinge im Rahmen des Prozesses verändert haben?
Also das, der Einfluss der externen Berater ist natürlich enorm in so einem Prozess, weil eben sehr viele Anforderungen aus dem Prozess selbst kommen, die man auch erfüllen sollte. Die haben auch tendenziell zugenommen. Ja, es ist tendenziell aus meiner Sicht wichtiger geworden, Banken, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer stärker einzubinden. Denn ich sagte das ja eben schon, die Dokumentationen sind immer dicker geworden. Das ist ja nur Ausfluss dessen, dass man einfach immer mehr dokumentieren muss, dass man sehr viel mehr Rechenschaft ablegen muss als früher. Das hat auch was Gutes. Ja, der Einfluss der Banken und Berater, den finde ich dabei sehr positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist zwar manchmal eine lange Diskussion, die man dann um einzelne Punkte führen muss. Auf der anderen Seite, wenn ich es dann einmal diskutiert habe, dann weiß ich auch, dass ich in diesen Punkten sauber bin. Thema IP-Strategie, ja, also Patente, Markenrechte und so weiter. Ich hatte das eben schon mal. Das ist etwas, wo man sehr häufig als Unternehmer der Meinung ist, ich habe hier eine proprietäre Technologie, das habe ich alles, das ist alles sicher. Wenn das natürlich alles mal durch die Hände von Rechtsanwälten geht, kann das durchaus anders aussehen. Das finde ich sehr wichtig. Und da merkt man eben auch, wo man tatsächlich noch Schwachstellen hat, die ich jetzt in der Phase des Prozesses noch heilen kann. Später nicht mehr. Später muss ich damit leben. Entsprechend finde ich das unterm Strich eigentlich sehr positiv. Dasselbe gilt für die Sicht auf das Unternehmen an sich. Ist man Marktführer, ist man nicht Marktführer? Ist das ein außerordentliches Produkt, ja oder nein? Was sind da auch die Schwächen? Was sind da auch die Risiken? Nicht, dass man die Risiken am Ende überbetont, aber dazu neigen natürlich Berater. Das ist etwas, was man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss. Aber das kann man ja steuern. Ja? Umgekehrt ist es halt eben häufig auch so, dass man selber die Dinge viel zu positiv darstellt und bestimmte negative Faktoren, die man einfach mal beschreiben muss, wo man ganz ruhig und gelassen die auch beschreiben kann, dass man die einfach mal, wenn ich die selber zur Sprache bringe, habe ich es eben in der Hand, wie darüber geredet wird. Und deswegen finde ich diese Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten, Beratern, Banken in diesem Prozess sehr erfrischend. Ja, es ist eine völlig andere Sicht auf die Dinge.
Gut, wenn du sagst Betonung von Risiken, da fühle ich mich natürlich als Anwalt direkt angesprochen.
So ist es.
Und das ist ja auch unser Teil bei dem Projekt, auch insbesondere die Prospekterstellung. Ja. In der Regel, ich sag mal, der Beipackzettel für den Aktionär, ob ich investiere oder nicht. Da sind wir jetzt ja sehr stark geprägt vom europäischen Gesetzgeber. Wir haben da lange Listen, was wir darstellen müssen. Genau. Da sind einem die Hände auch gebunden. Aber wie würdest du sagen, wie geht man da am besten damit um bei der Prospekterstellung? Ihr bekommt ja in der Regel eine lange Fragenliste. Dafür brauchen wir Informationen. Die Anwälte, aber auch die Banken sind jetzt vielleicht am Anfang mit dem Geschäftsmodell gar nicht so vertraut. Mhm. Wie hole ich meine Berater am besten ab, um dann bei der Prospekterstellung einen möglichst smoothen Prozess zu haben?
In der Regel gibt es vorher eine Unternehmenspräsentation, wo man alle Beteiligten schon in dem Prozess, wo man für so ein Projekt pitcht letztendlich, einmal darstellt, wie das Unternehmen sich darstellt, was wir genau machen, was die Stärken sind. Und das ist natürlich so eine klassische Unternehmenspräsentation, die in der Regel einfach nur das Positive darstellt und das Unternehmen so gut wie möglich darstellt. Das ist ja auch logisch, ja, so will man das ja auch machen. Klassisches Marketing, das sind klassische Marketingunterlagen. Und es ist genau wie du sagst, mit den Anwälten wird es dann relativ schnell in die Molltöne gehen, dass man alles Mögliche hinterfragt und alles Mögliche unter Risikoaspekten betrachtet. Und da ist es meine Aufgabe als CFO, zumindest habe ich das in der Vergangenheit so gelebt, genau diesen Balanceakt hinzukriegen. Auf der einen Seite Argumente, die auch zwar sehr positiv erstmal klingen, aber auch viel zu leicht auszuhebeln sind, die so auszugestalten, dass sie auch wetterfest sind, dass ich damit auch in eine Diskussion gehen kann, dass ich gute Argumente habe, warum ich Marktführer bin, dass ich gute Argumente habe, warum ich den besten Kundenzugang habe und so weiter. Und gleichzeitig eben sehe, dass ich die Molltöne da trotzdem mit abbilde. Und zwar so, dass sie jetzt nicht überdramatisch klingen. Ja, ich will ja keine Düsternis verbreiten, was man schnell machen kann, indem ich einfach die Risiken ungefragt aufnehme und sage, so und so ist das halt. Sondern ich habe ja trotzdem, es ist meine Aufgabe, die Themen so zu gestalten und so auszuformulieren, dass sie verdaubar sind und dass sie trotzdem realistisch sind und dass sie trotzdem ein vernünftiges Bild geben, wie das Unternehmen darstellt. Ja, in keine Richtung übertrieben. Ja, wir wollen nicht die Risiken übertreiben, wir wollen keine Düsternis malen, sondern wir wollen klar sagen, das kann passieren, so können wir darauf reagieren. Das sind die Chancen, das sind die Risiken, alles ganz normal.
Ja, wir hatten ja gerade jetzt den Wertpapierprospekt. Das ist ja so das erste Dokument, mit dem man an die Öffentlichkeit geht, gefolgt dann von der Regelpublizität. Da gibt's auch immer wieder die Bedenken auf Unternehmerseite. Ich will nicht, dass der Wettbewerber Einblick in meine Zahlen hat, wie die Margen sind. Und das sind natürlich oft dann auch die Details, die die Investoren interessiert. Kannst du uns da denn irgendwie oder den Hörern ein bisschen die Angst nehmen, was es vielleicht auch für Vorteile mit sich bringt, wenn man damit dann ein bisschen an die Öffentlichkeit geht?
Die Angst kann ich da auf jeden Fall nehmen. Niemand ist gezwungen, jetzt seine internsten und intimsten Geschäftsgeheimnisse zu verraten, auch nicht in einem Prospekt. Ja, es ist natürlich ein Balanceakt, weil ich auf der einen Seite eben ein bisschen mehr darstellen muss als im klassischen Geschäftsbericht. Aber ich erinnere da immer ganz gerne dran. Jeder ist in der Regel, also wer einen Börsengang plant, ist auch publizitätspflichtig und hat im Bundesanzeiger alle möglichen Informationen ja auch schon, einen Lagebericht und einen Anhang auch schon mal veröffentlicht. Also insofern, da kann ich ganz klar die Angst nehmen. Das geht so weit darüber gar nicht hinaus. Natürlich ist es mal eine systematische Zusammenstellung. Wie sehe ich meine Marktposition? Wie sehe ich meine Patentsituation? Wie sehe ich Chancen und Risiken? Und da ist wieder dieses Fingerspitzengefühl gefragt. Wenn ich da einfach nur hinschreibe, wenn ich mich genötigt sehe und nötigen lasse, da einfach das hinzuschreiben, wie es so ist und das unreflektiert mache, dann kann es natürlich sein, dass der Wettbewerb da eine ganze Menge draus liest. Wenn ich Erfahrungen habe, wenn ich weiß, wie es geht, wenn ich da auch mal in die Diskussion gehe mit den Rechtsberatern, was muss ich jetzt wirklich darstellen und können wir nicht bestimmte Dinge umgehen und ein bisschen allgemeiner darstellen, wenn ich dieses Erfahrungswissen mitbringe, dann ist ein Prospekt informativ, definitiv, das soll er ja auch sein für die Investoren, umgeht aber dieses Problem, dass man da intimste Geheimnisse verrät. Das muss man nicht, das sollte man auch nicht, das ist schädlich und entsprechend muss man das mit ein bisschen Erfahrung und Fingerspitzengefühl austarieren.
Das sind dann die Banken, die immer die Fragen stellen. Wir wollen doch die Details.
Das ist so. Diese Fragen gibt es natürlich und viele davon sind auch berechtigt. Und da sehe ich mich wieder, ich komme immer wieder auf den CFO als Übersetzer zwischen, als Transmissionsriemen zwischen diesen verschiedenen Anspruchsgruppen, komme ich immer wieder drauf zurück. Das ist die Hauptaufgabe in dem Moment, ja. Sie müssen das austarieren. Ich muss das austarieren, wie man die Dinge darstellt. Und wenn du mir dann Fragen stellst zur Patentsituation, ja, dann muss ich da eben darauf antworten, das ist so und so, aber das werden wir so nicht reinschreiben. Außerdem ändern wir da gerade dies oder jenes und dann schreiben wir den Absatz nochmal neu zu dem Thema. Das ist eigentlich so das, was am Ende auch das Salz in der Suppe ist, warum das so viel Spaß macht, so einen Prozess zu begleiten. Ja.
Und die Publizitätspflicht im Nachgang, wir haben ja dann Analystenkonferenzen, wir haben Ad-Hoc-Mitteilungen gegebenenfalls. ist ja auch geprägt davon, in welchem Segment ich mich bewege. Vielleicht, wie würdest du sagen, ist die Publizitätsthematik später und zu welchem Segment würdest du eher anraten?
Erstmal dieses Thema Segment. Segment hängt davon ab, was ich erreichen will. Ja, also ich muss vorher wissen, was ich als Unternehmen erreichen will. Und ich kann das nicht allgemein beantworten. Ja, wenn ich einen strategischen Zugang haben will zu Kapital, wenn ich nicht sofort vielleicht die großen Beträge brauche, aber einen strategischen Zugang haben möchte, dann können auch General Standard oder Scale solche Segmente durchaus Sinn machen. Ja, dann habe ich einen strategischen Kapitalmarktzugang und kann da entsprechend agieren. Wenn ich im Prinzip schon eine sehr runde Strategie habe, wenn ich ein sehr klares Cash-Profil auch habe, wenn ich also relativ reif bin, ja, dann kann ich natürlich am besten gleich den Prime Standard in Angriff nehmen. Das ist zumindest meine Empfehlung dabei, weil man da sehr viel zwar vorbereiten muss, aber dann auch wirklich alles gemacht hat, was in der Kapitalmarkthistorie dann auch wichtig werden wird. Insofern, das hängt also wirklich davon ab, was ich als Unternehmen erreichen will. Die Publizitätspflichten, das ist so dramatisch alles nicht. Ich bin der Meinung, dass sich so etwas wie eine IFRS-Berichterstattung, Quartalsberichte, wenn man da einen eingeschwungenen Prozess hat, ja, da kommt es also nicht auf einmalige Heldentaten an, ja, dass ich irgendwas mal schnell umsetze, sondern dass ich Prozesssicherheit einfach sicherstelle, dass ich das jedes Mal wieder so machen kann. Wenn ich das erreicht habe, dann ist das im Prinzip keine große Herausforderung mehr. Inhaltlich ist es natürlich so, dass auch da wieder einige Unternehmer die Befürchtung haben, jetzt muss ich hier ständig mein Herz ausschütten und alle Details preisgeben, Quartal für Quartal. Das ist auch so nicht. Ja, es gibt da bestimmte Transparenzvorschriften, bestimmte Dinge sagt man und stellt die auch dar, aber man ist nicht gezwungen, sich selbst zu schädigen. Das wäre ja auch schlimm. Mhm. Insofern auch hier kann ich jetzt kein Patentrezept liefern, wie man das macht. Aber da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Was muss ich tatsächlich darstellen? Wie kann ich Analysten auch guiden, dass sie letztendlich selber auf eine Meinung kommen und selber darstellen können, wie man das Geschäftsmodell einzusortieren hat? Das lässt sich also eigentlich sehr gut handhaben. Und ich vergleiche, was den Aufwand angeht, das immer gerne mit einem Private Equity Gesellschafter. Ja, ich habe in der Regel Private Equity Investoren im Hintergrund gehabt. Die verlangen monatlich die Berichterstattung, die du am Ende als Halbjahresbericht abgibst. Also auch vom Aufwand her habe ich da jetzt nicht die Riesenunterschiede festgestellt, sondern das lässt sich alles machen, wenn man da entsprechend vorbereitet ist.
Du hast jetzt gerade von den Analysten gesprochen und deren Erwartungen. Und wie wir ja wissen, an der Börse werden Erwartungen gehandelt, die sich dann in den Kursen widerspiegeln. Was sagst du so als CFO? Ist es einfacher, immer die Erwartungen zu übertreffen? Oder wie geht man in der Kommunikation um, wenn es mal nicht so gut funktioniert?
Ja, da ist aus meiner Sicht Offenheit, Transparenz sehr wichtig. Ja, wir hatten in den Unternehmen, wo ich als CFO tätig gewesen bin, mehrere Situationen, die kritisch waren und wo es einfach auch mal nicht so gelaufen ist, wie wir das vorher erwartet haben. Das ist ja auch ganz klar. Ich mache auch eine Planung. Das muss nicht immer alles stimmen. Wichtig ist, wenn so etwas passiert, dass man irgendwo Erwartungen nicht einhält, dass man sich dazu klar und transparent äußert und dass man vor allem Maßnahmenplan hat, was man denn jetzt tut. Ja, die Preise für Solarmodule können ins Bodenlose fallen. Das kann ich nicht beeinflussen oder ist nur sehr bedingt, hat das was mit der Gesellschaft zu tun. Ich muss aber wissen, was ich dann tue. Ich muss irgendwie eine Idee haben, was dann das Unternehmen zu tun hat, wie wir uns darauf einstellen. Und diese Gegenmaßnahmen zu haben, das ist eigentlich wichtig. Ich bin immer gut damit gefahren, mit Investoren sehr frühzeitig, sehr rechtzeitig über solche Dinge zu sprechen und auch immer einen klaren Plan zu haben, wie wir da wieder rauskommen, welchen Zeitplan, welchen Zeithorizont man dahinter setzt und sich daran dann auch messen zu lassen. Ja, dass man also regelmäßig wieder zu den Investoren geht und sagt, so, das habe ich dir vor 3 Monaten erzählt, heute stehen wir da, du siehst, das, was wir da uns ausgedacht haben, funktioniert. Das, was wir dir da dargestellt haben, ist erstmal valide. Wir bewegen uns auf den richtigen Weg. Das ist für mich das Wichtige. Überraschungen gibt es immer und überall.
Ja, zum Glück, ja. Langweilig, wenn jeder alles schon vorher weiß.
Ja, so ist es. Also da muss ich auch wieder sagen, das macht diese Position auch aus. Ne? Wenn ich kapitalmarktorientierter CFO bin, muss ich mit solchen Überraschungen umgehen können und muss sie eben auch wieder so kommunizieren können, dass sie auf der einen Seite die Situation nicht übertreiben, ja, also irgendwelche Doomsday-Kommunikation, das hilft nicht, ja, sondern ich muss auch in der größten Krise Ruhe bewahren, muss einfach zeigen, so und so ist es, das und das ist passiert in der Rückschau und nach vorne gesehen machen wir das und das, damit sich diese Situation wieder ändert. Das ist das Kriegsentscheidende.
Und was ist für einen CFO schwieriger, schwache Zahlen erklären oder gute Zahlen dauerhaft zu relativieren?
Das ist erstmal beides wichtig. Ja, ich muss bei schwachen Zahlen eben genau erklären können, woran lag es, was ist der Grund, was tun wir dagegen. Bei guten Zahlen ist es eben so, dass ich tatsächlich das auch immer einsortieren muss. Es ist nichts leichter, als sich auf guten Zahlen ein bisschen auszuruhen und sich feiern zu lassen. Das ist nur menschlich, das ist, macht wahrscheinlich jeder so. Aber auch da zu relativieren und zu sagen, pass auf, das und das sind die Faktoren dabei, das sind vielleicht auch Einmaleffekte oder das ist wirklich ein Trend, der sich stabilisiert. Also ich sag mal, damals mit den Elektrofahrrädern, da haben ja viele Investoren, die wir beim IPO dann gesprochen haben, vielleicht auch nicht investiert, aber denen im Nachgang zu sagen, guck mal, das, was wir da damals dargestellt haben, das materialisiert sich hier, das stabilisiert sich, es gibt diesen Nachfragetrend nach diesem Produkt. Das ist natürlich genauso wichtig, ja, genau rauszuarbeiten, woran liegt das, wenn man drüber oder drunter liegt. Ja, das ist beides gleichermaßen aus meiner Sicht wichtig.
Und so prinzipiell, gibt es jetzt Entscheidungen, die du damals getroffen hast, musst du jetzt nicht im Detail nennen, aber wie verhält man sich, wenn man sagt, okay, hier muss ich mich kapitalmarktkonform in der Form entscheiden, aber unternehmerisch würde ich es jetzt eigentlich vielleicht nicht machen. Wie bewege ich mich in diesem Spannungsfeld?
Das ist ein Drahtseilakt, das ist auch so eine Befürchtung, die man mit IPOs gerne verbindet. Ich werde dann gezwungen, vom Kapitalmarkt irgendwas zu machen. Das habe ich nie gemacht, ja, sondern es muss unternehmerisch sinnvoll sein, was wir machen. Und wenn das nicht verstanden wird, dann muss ich dafür sorgen, dass es verstanden wird. Es ist also auch wieder eine kommunikative Übersetzungsarbeit. Das, was ich für unternehmerisch für richtig halte und wofür ich die guten Argumente habe, das vernünftig darzustellen und so darzustellen, dass es verstanden wird, dass dabei auch die Chancen und Risiken wieder transparent sind und jeder sich ein vernünftiges Bild machen kann, das halte ich für besonders wichtig. Und grundsätzlich ist das einfach so, man kann hier und da mal ein bisschen kapitalmarktkonform kommunizieren und ein bisschen was so darstellen, wo man weiß, der Kapitalmarkt würde das gerne mal so sehen. Aber die unternehmerische Entscheidung und die Richtigkeit dass man überzeugt ist von seinen unternehmerischen Entscheidungen, das wird nie aus dem Mittelpunkt rücken.
Wir hatten gesagt, die Equity Story ist ein zentraler Punkt, den wir beim IPO beachten müssen. Vielleicht kannst du hier nochmal die wesentlichen Themen aufzeigen. Worauf kommt es da an?
Ja, gerne. Also bei der Equity Story, das ist keine Werbung im klassischen Sinne, also es unterscheidet sich von der klassischen Unternehmenspräsentation doch schon sehr stark, wo man sehr viel mehr auf Eigenwerbung natürlich setzt. Bei der Equity Story ist das eigentlich ein logisches Modell, ja, was ich darstelle. Ich muss darstellen, wie die Dinge ineinander greifen und wie aus diesen Dingen, die ich da beschreibe, wie sich das in Zahlen übersetzt. Ja, also welche strukturelle Nachfrage habe ich, welche Wettbewerbsvorteile habe ich, das sind alles prosaische Themen. Ja, ich muss aber auch immer darauf achten in der Equity Story, dass ich das nicht einfach nur erzähle, sondern dass ich eben auch die Transformation hinbekomme. Wie schlägt sich das in unserem Zahlenwerk nieder? Was bedeutet das für unser Financial Model? Ja, sozusagen. Wie kann ich das Ganze modellieren? Welche Skalierungshebel habe ich? Was bedeutet das für unseren Cash Cycle? Das sind eigentlich so die Themen, die man da darstellt. Also aus meiner Sicht ist die Equity Story ein strategisches Narrativ. Ja, Narrativ wird ja heute gerne verwendet. aber hier trifft es wirklich zu. Ja, es ist eine in sich geschlossene Erzählung, wie das Unternehmen dasteht, warum wir das tun, was wir tun, wie wir das tun und warum das auch für die Zukunft erfolgreich ist. Ja, das ist aus meiner Sicht das, was eine Equity Story ausmacht. Und deswegen fließt da auch am meisten Zeit rein, würde ich zumindest immer empfehlen, in der IPO-Vorbereitung, weil das ist das, was ich am Ende erzähle und das ist das, was am Ende Investoren kaufen.
Ja, wir wollen noch mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie sieht denn so ein Tag von einem CFO eines börsennotierten Unternehmens aus? Ich kann mich noch erinnern, in meiner Zeit als Unternehmensberater gab es den DILO, Day in the Life of. Vielleicht können wir das ein bisschen abwandeln in Week in the Life of. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen schildern, wie sieht denn so ein Tag oder eine typische Woche von einem CFO eines börsennotierten Unternehmens aus?
Also wenn man tatsächlich jetzt erstmal den Börsengang macht, dann wäre das natürlich idealtypisch so, dass man sich morgens zusammensetzt. Das ist ja sehr arbeitsintensiv und sehr projektorientiert. Dann wäre es natürlich idealtypisch so, dass man sich morgens erstmal zusammensetzt, Steering Committees macht und die einzelnen Workstreams aufeinander abstimmt. Das würde man idealtypisch so machen. Dann macht man über die Mittagszeit Prospektarbeit, um das alles auch darzustellen und geht abends in die Korrekturen und in die Änderungsmodi mit den Anwälten. Und dann irgendwann nachts fängt man halt an zu überarbeiten. Das wäre so das, was man, und zwischendurch kommen dann alle möglichen Leute noch rein, haben Due Diligence Requests und so weiter. Das wäre so der idealtypische Tag, wenn man in der heißen Phase ist, ja, also in diesen 6 bis 18 Monaten. Nach dem IPO ist es natürlich, dann ist es nicht mehr going public, sondern being public, ja, also ich muss nicht mehr an die Börse gehen, sondern bin da ja schon. Und dann ist natürlich der Rhythmus durch den Kapitalmarkt schon ein Stück weit geprägt, so wie man vorher den Rhythmus hatte des PE-Investors, ja, des Private Equity Investors, so hat man ihn eben jetzt von den institutionellen Investoren. Ja, ich muss also im Prinzip Quartalsberichte vorbereiten, muss zusehen, dass das zeitgerecht auch alles zur Verfügung steht. Ich muss Analystengespräche führen, vorbereiten und mich darauf einlassen und eine Idee haben, wie ich das Geschäft weiter darstelle im laufenden Betrieb. Ich werde Investoren-Meetings abhalten. Ich habe also im Prinzip von 5 Tagen in der Woche ungefähr einen Tag. Das muss man kalkulieren, ja, das muss man schon einkalkulieren. Im Schnitt so einen Tag damit zugebracht, mit Investoren und Analysten zu sprechen. Das ist also auch eine gewisse zeitliche Bindung. Es hilft, wenn man die Investoren- und Analystengespräche danach auch nochmal so ein bisschen übersetzt in eine Sprache in das Unternehmen hinein. Ja, da ist wieder dieser Transmissionsriemen. Ich kriege viele Hinweise in diesen Gesprächen, viele Ideen, die man dann auch am besten mal in die Organisation wieder zurückspielt. Ja, und dann muss ich natürlich ständig gucken, was passiert hinsichtlich Ad-Hoc-Berichterstattung. Gibt es irgendetwas, wo wir ad-hoc-pflichtig werden? Gibt es irgendwelche Insider-Themen, die ich beachten muss? Ja, und parallel habe ich natürlich ein operatives Geschäft, ja, was ich nicht nur managen, sondern auch verstehen muss. Und wo ich sehr, sehr tief rein muss, da wird der CFO also zum Erwartungsmanager.
Ja, das darf man nicht vergessen in der Vorbereitung, dass man auch den Blick aufs operative Geschäft noch behält.
Ja. So ist es, ja, Das gilt für beides, ja, going public, being public. Das Unternehmen muss erstmal laufen, das ist absolut notwendig, sonst habe ich auch nichts, womit ich einen Börsengang machen kann.
Die Schlagwörter being public hast du gerade schon fallen lassen. Was sind so die Entscheidungen, die du in der IPO-Phase getroffen hast, die sich dann später, wenn ich being public bin, die fortdauern und einen großen Einfluss haben? Und was kann man nicht mehr zurückdrehen? Wo habe ich den Schalter umgelegt?
Ja, grundsätzlich lässt sich ja alles irgendwie verändern und zurückdrehen, aber es wird halt teilweise sehr schwierig, wenn ich und aufwendig, wenn ich die Dinge falsch angelegt habe in der IPO-Phase. Das sind so klassische Themen wie Segmentberichterstattung zum Beispiel. Ja, wenn ich mich einmal entschieden habe, nach bestimmten Segmenten die Berichterstattung zu machen, dann komme ich davon nicht mehr so einfach los. Ich kann also nicht immer nach Gutdünken diese Segmente verändern. Ich brauche da eine gewisse Kontinuität, ja, und Bilanzierungskontinuität. Und das sind natürlich so Entscheidungen, die kann ich nicht ständig wieder umdrehen. Genauso wäre es fatal, wenn ich im Prinzip sage, das, was ich euch da erzählt habe im IPO zur Marketingstrategie, das vergesst mal eben. Wir machen das jetzt ganz anders. Ja, solche Pivotierungen, die kann es immer mal wieder geben, ja, dass ich mich komplett anders aufstellen muss oder etwas komplett anders machen muss. Aber das ist kommunikativ eine Riesenherausforderung, eine Riesenaufgabe, weil da muss ich eben sehr sauber darstellen, warum habe ich das vorher anders gesehen, warum sehe ich das jetzt, warum sehe ich es jetzt so. Ja, das sind so Dinge, also veränderbar ist alles natürlich, aber es wird argumentativ komplexer, wenn ich es einmal im IPO-Prozess schon drin hatte.
Ja, wir haben jetzt sehr viele spannende Einblicke bekommen, kommen jetzt langsam zum Ende unserer ersten Folge. Wenn du jetzt in dein persönliches Kapitalmarkt-Logbuch reinschaust, da sind ja wahrscheinlich eine ganze Menge Einträge drin. Kannst du uns noch mal ein paar Gedanken vielleicht mitgeben oder drei Learnings, die du einem CFO von einem börsennotierten Unternehmen oder von einem CFO, der einen Börsengang plant, mitgeben würdest als Abschluss?
Ja, also die wesentlichen drei Learnings, die ich da mitgenommen habe, da ist das erste am wichtigsten. Vertrauen ist die Währung. Ja, ich baue Vertrauen auf mit Investoren. Ich erkläre denen ein Geschäftsmodell. Das sollte ich lieber früh und sehr transparent auch machen, als nachher irgendwie ständig zurückrudern zu müssen. Also Vertrauen aufbauen ist die Währung. Das ist schwer, ja, das zu schaffen und ist eben leicht auch zu erschüttern. Das zweite ist, Prozesse schlagen so einmalige Heldentaten. Ja, ich muss also zusehen, dass das Unternehmen so aufgestellt ist, dass es eigentlich funktioniert, auch wenn einzelne Personen vielleicht mal ausfallen oder die Dinge nicht so laufen, wenn es hektisch wird. Und da sind eigentlich Prozesse wie Fast Close, KPI-Systeme, Governance-Prozesse, das ist wichtig zu etablieren, sonst ist man dauerhaft immer nur reaktiv unterwegs, das wird dann nicht werden. Und das Dritte, was ich da immer gerne mitbringe oder mitgebe, ist das Thema Timing. Ja, Timing kann sehr brutal sein. Wir müssen uns im IPO-Prozess ständig fragen, gibt es hier externe Faktoren, die uns einen Strich durch die Rechnung machen können? Und wenn das der Fall ist, also wenn zum Beispiel ein Krieg ausbricht oder irgendwelche globalen Krisen mit reinspielen, da kann ich nicht viel gegen machen. Ich sollte aber einen Plan haben, was ich dann tue in Bezug auf das Unternehmen. Wenn ich dringend Kapital brauche, muss ich wissen, wie ich das dann alternativ beschaffe. Wenn ich dringend andere Investoren brauche, dann sollte ich einen Dual Track gleichzeitig machen und so weiter. Diese drei Learnings, die kann ich eigentlich mitgeben. Ja? Vertrauen, Prozesse und das Thema Timing immer im
Super, dann herzlichen Dank für deine spannenden Einblicke rund um das Thema IPO. Das war die erste Folge unseres Kapitalmarkt-Logbuchs, ein gemeinschaftliches Projekt von Rödl und der Quirin Privatbank. Wir freuen uns auf die zweite Folge, wo es auch um das Thema IPO und Börsengang geht, allerdings in dem Fall über den großen Teich, nämlich einen CFO, der einen Börsengang in den USA begleitet hat.
Vielen Dank auch von meiner Seite, Uwe. Hat mich sehr gefreut. Hoffentlich bis bald.
Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Dieser Podcast enthält allgemeine Informationen zu Rechts-, Steuer- und Kapitalmarktthemen. Er stellt keine Rechts- oder Steuerberatung im Einzelfall und keine Anlageberatung, Anlageempfehlung, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Halten oder Veräußern von Finanzinstrumenten dar. Die geäußerten Ansichten geben die persönliche Auffassung der jeweiligen Sprecher zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder.